Und sie hat gesagt, die größten Hebel, also die größten Einflussfaktoren, sind die 7F. Siebenmal der Buchstabe F. Nämlich Fliegen, Fleisch, Fummel, Finanzen, Fläche, Flagge zeigen und Funken. Das fand ich eine sehr erfrischende Sicht auf
Ja.
das ganze Thema. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's. Mein heutiges Podcast-Interview findet fast bei mir zu Hause statt. Wir sitzen hier in der Sparkys Tagesbar in Oberhaching. Hier habe ich schon einmal eine Podcast-Episode aufgenommen, nämlich mit der Betreiberin dieses Cafés, mit der Jutta Neumeister und ihrer spannenden Lebensgeschichte. Heute sind wir hier zu Gast bei einer wunderbaren Tasse Kaffee und ich freue mich sehr auf mein Gespräch mit meinem Podcast-Gast Claudia Hutten. Claudia lebt ebenfalls in Oberhaching. Sie arbeitet an der Hochschule München als Co-Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements. Ich habe natürlich geschaut, womit ihr euch beschäftigt. Und folgende Definition hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr möchtet Studierende befähigen, die Zukunftsfähigkeit der Menschheit mitzugestalten und zu verantwortlichem Denken und Handeln anregen. Nachhaltigkeit braucht Mut und den Willen zur Veränderung. Dieses Thema beschäftigt dich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Du bist Teil der Klimawerkstatt Oberhaching und organisierst unter anderem lokale Klimadialoge. Aber wir wären hier ja nicht in den Work-Life-Stories, wenn dein Weg nicht irgendwie mal ganz anders gestartet wäre. Du bist nämlich gestartet als Steuerberaterin in einer internationalen Unternehmensberatung. Liebe Claudia, herzlich willkommen bei den Work-Life-Stories.
Danke dir, liebe Mona, für diese schöne Einleitung, die schon ganz viel von dem abdeckt, was ich gemacht habe und mache und was mich bewegt. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch. Es ist eine sehr schöne Location, wo wir hier zusammensitzen. Der Frühling beginnt, die Osterzeit beginnt. Wir gönnen uns am Samstagmorgen eine schöne Tasse Kaffee und sprechen heute über das Klima und über den Weg und deine Tätigkeiten. Claudia, was liebst du am meisten an deiner derzeitigen Tätigkeit?
Das ist jetzt natürlich zu Beginn gleich eine riesengroße Frage. Aber ich glaube, was mich am meisten umtreibt oder was mich am meisten begeistert, ist tatsächlich, dass ich mich durch die Tätigkeit jeden Tag mit der Zukunft beschäftige und wie wir eigentlich gut leben können. Und dass ich da die Möglichkeit habe, das tatsächlich selbstwirksam auch mitzugestalten. Und was mir da auch immer total wichtig ist, ist einfach, dass man nicht alleine tätig ist, sondern dass ich sowohl an der Hochschule, aber eben auch gerade hier vor Ort im permanenten Austausch mit anderen dazu bin, dass man sich eben nicht so alleine damit fühlt.
Ja, das verstehe ich. Wir leben beide in Oberhaching, außerhalb von München, und du engagierst dich, wie gesagt, sehr leidenschaftlich für das Thema Klimawerkstatt und die Klimadialoge. Darüber sprechen wir jetzt gleich noch. Nur zur Einordnung, es wirkt fast so, als wäre dein persönliches Engagement gar nicht so wirklich von deiner beruflichen Tätigkeit zu trennen. Du machst also sozusagen, wenn du von der Arbeit kommst, mit dem Thema Nachhaltigkeit nahtlos weiter. Was treibt dich an, hier so engagiert zu sein?
Was mich antreibt, ist tatsächlich das Bewusstsein zum einen für die Dringlichkeit, dass wir jetzt ein sehr knappes Zeitfenster haben, in dem wir handeln können. Aber noch viel mehr ist es tatsächlich, das Bewusstsein, dass ich mich eigentlich durch meine Tätigkeit auch mit dem beschäftigen kann, was mir intrinsisch einfach total viel wert ist. Also auch mit der Verbindung mit mir selbst, mit anderen und mit der Welt. Weil letztendlich, wenn ich gesund leben möchte, dann geht das eigentlich nur, indem ich mich auch um meine Umwelt kümmere. Ja, allein Gesundheit für mich alleine ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist mein größter Antriebsfeder, einfach ein gesundes Umfeld für mich und meine Familie zu schaffen. Also eigentlich ein relativ egoistischer und nicht altruistischer Antrieb. Ja,
Oder auf der anderen Seite eine sehr gesamtheitliche Betrachtung des ganzen Themas Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Umweltschutz.
Ja.
Genau, da gehen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Du bist aber beruflich ganz anders gestartet und diese Reise würde ich ganz gern noch mal ein bisschen besser verstehen wollen. Du bist Steuerberaterin von deiner beruflichen Seite und hast internationale Projekte betreut. Du hast dir die steuerliche Seite von Firmenzusammenschlüssen angesehen und Restrukturierungsprojekte betreut oder begleitet. Das klingt ja auch mega spannend.
Das war auch tatsächlich sehr, sehr spannend. Und was mich dahin getrieben hat, war eigentlich tatsächlich meine Neugier. Ich wollte einfach verstehen, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem. Weil ich für mich verstanden habe, dass das natürlich einen großen Einfluss drauf hat, wie wir leben. Und ich wollte einfach genauer verstehen, was da die Antriebsfedern sind. Und deswegen tatsächlich auch die Themenfelder Unternehmensübernahmen und Restrukturierung, weil ich dadurch das die Möglichkeit hatte, wahnsinnig viele verschiedene Unternehmen kennenzulernen, ihre Geschäftsmodelle kennenzulernen und tatsächlich zu verstehen, wie die Unternehmen funktionieren. Und ein Thema war damals eben auch schon, mir Lieferketten auch anzuschauen. Also auch das hatte eben schon wirklich diesen globalen Aspekt. Und deswegen war die Arbeit tatsächlich sehr, sehr spannend. Das waren unterschiedliche Projekte, die aber sich auch schon immer eigentlich darauf bezogen haben, wie funktionieren unsere Wirtschaftssysteme und unsere Systeme.
Ja, es ist ein spannender Hintergrund, genau. Und das fügt sich ja dann eigentlich relativ nahtlos in das, wie die Geschichte weitergegangen ist, weil es geht ja in diesem Podcast um Ereignisse und Erlebnisse, die eine Veränderung auslösen oder dafür den Weg bereiten. Und genauso war es bei dir auch. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sich irgendwann deine persönlichen Werte verändert haben und dass diese Tätigkeit nicht mehr so richtig in dieses Werteschema gepasst hat. Wie hat sich diese Veränderung angebahnt?
Es war auf der einen Seite super spannend, was ich machte und es war lange Arbeitszeiten, aber eben auch sehr viele Erfolgserlebnisse und sehr viel positives Feedback und trotzdem war dann auch irgendwann mal die Frage, okay, was konsumiere ich eigentlich? Ja, also Nachhaltigkeit hat ja da durchaus auch schon eine Rolle gespielt und man hat sich überlegt, wie kann man denn nachhaltig einkaufen? Und ich habe festgestellt, dass das unglaublich schwierig ist. Ja, auch da wieder zu den Lieferketten. Ja, die waren eben nicht durchsichtig. Man konnte, es war unglaublich schwer rauszufinden, ist jetzt mein Produkt, das ich jetzt gerade kaufe, tatsächlich gut oder schlecht für die Menschen, die es produzieren und die Umwelt? Und das fand ich extrem mühsam. Da dachte ich, man muss es doch irgendwie anderen Lösungen geben. Aber das hat mich umgetrieben. Und das andere war eben auch die Werte, die ich lebte. Jeden Tag in der Arbeit, in der Wirtschaftswelt, wo wir ja wirklich auch mit großen Finanzwerten umgegangen sind, wo diese großen Gelder, Geldsummen großen Effekt hatten und eigentlich jegliche Haftung zum echten Leben verloren hatten. Ja, das waren ja Summen, die sind quasi unvorstellbar. Und da merkte ich dann, das passte nicht zu den Familienwerten, die ich eigentlich mit meinen Kindern leben wollte. Das war irgendwie eine sehr große Diskrepanz. Und da war irgendwie für mich einfach so ein Störgefühl da, dass irgendwas nicht stimmt. Ich konnte es gar nicht so genau benennen, aber ich merkte, da ist irgendwie eine Dissonanz zwischen meinem beruflichen Leben und zwischen dem, was ich eigentlich so für mich privat und eben gerade auch tatsächlich in meiner Familie leben wollte.
Ja, Undurchsichtigkeit und gerade dieses Thema Lieferketten, das ist ja ein bis heute schwierig zu beackerndes Feld, sage ich mal. Das erleben wir in vielen Unternehmen. Es ist, glaube ich, ein bisschen mehr Fokus drauf gekommen, dann noch mehr zu schauen, wo kommen die Waren und die Dienstleistungen her, die wir konsumieren.
Ja, also da ist jetzt heute, also Bezug zu jetzt aktuell, was sich getan hat, ist natürlich das Thema Berichterstattung ja extrem groß in den Unternehmen. Ja, also das muss ja alles viel transparenter werden.
Genau, das war wahrscheinlich noch nicht der Fall, als du damals dort tätig warst.
Das war dann noch viel mehr
warst,
ne? In den Kinderschuhen, genau, dass eben diese Berichterstattung gerade zu Nachhaltigkeitsthemen auch jetzt natürlich viel mehr zugenommen hat.
Also da haben sich die Veränderungen, da hat sich das schon angebahnt, dass du einen anderen Weg einschlagen wolltest. Du bist dann mit deiner Familie nach Singapur gegangen, hast dort 5 Jahre gelebt und hast dich dort angefangen, beruflich umzuorientieren. Da würde ich jetzt nochmal nachfragen wollen. Also Singapur, würde ich sagen, ist eine der modernsten Städte der Welt mit einer tollen Verbindung von Tradition, Moderne und Zukunft und sicherlich auch ein tolles berufliches Pflaster. Und du hast dort dann mit kleinen Kindern im Ausland das geschafft, dich beruflich komplett neu aufzustellen. Erzähl da doch mal ein bisschen darüber. Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ja, das war tatsächlich auch eine sehr große Herausforderung. Für mich war es zu dem Zeitpunkt, ich hatte damals zu der Zeit schon über 13 Jahre tatsächlich eben in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und aber eben, es wurde immer drängender, was anderes zu tun. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit hat mich da sehr stark dann eben umgetrieben. Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt diese große Veränderung nicht nutze, auch eine Veränderung in mein Leben zu bringen, wann soll ich es denn dann machen?
Mhm.
Die Kinder waren 2 und 6, sind eben dann da in die Kindergarten und in die Grundschule gekommen. Und ich habe die Zeit dann tatsächlich genutzt, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und auch da war die Neugier wieder mein Treiber. Ich wollte nämlich verstehen, wo kommen denn die großen Herausforderungen her, denen wir global uns gegenübersehen. Also zum einen der Klimawandel, aber auch Biodiversität, Ungleichheit, also all die Themen, die uns jetzt auch so beschäftigen. Das hat mich einfach umgetrieben. Und dann dachte ich mir, ich mach mal selbstbestimmt und guck mal, was finde ich da raus. Und das aber zeitgleich natürlich mit den kleinen Kindern, die ja auch betreut werden mussten. Und ich merkte dann auch, das dauert alles viel länger, bis sie sich auch in der fremden Kultur eingewöhnen. Ja, also die brauchten mich als Mama schon. Ja. Und zeitgleich habe ich aber auch gemerkt, ich war ja erfolgreich. Ja, wie verbinde ich das damit, dass ich jetzt nur Mutter bin, dass ich eigentlich keinen Job habe, keine Visitenkarte, die ich übergeben kann, sondern dass ich wirklich ich als Person hier auftrete und nicht in der Rolle. Das war für mich tatsächlich persönlich ein wahnsinnig großes Lernen, ja. Ich konnte mich ja nicht hinter irgendwas verstecken, ja. Und dann auch zeitgleich eben, es waren keine Großeltern da, also zeitgleich diesen Spagat zu schaffen, das war herausfordernd, aber eben auch gleichermaßen bereichernd. Mhm. Das ist ja oft so, wenn man dann sagt, man springt ins kalte Wasser und man traut sich einfach was anderes zu, dass dann die Belohnung doch auch oft hinter diesen Herausforderungen steckt. Und für mich war es definitiv auch einfach ein Weg zur eigenen, mich selbst besser kennenzulernen.
Ja.
Also das war definitiv auch, glaube ich, eine Bereicherung für mich in diesem Punkt.
Ja. Also du hast die Chance sehr genutzt und ja, darum habe ich auch gefragt. Wenn die Kinder so klein sind und man in einer anderen Kultur unterwegs ist, klar, dann wird man natürlich nochmal ganz anders gebraucht. Und es ist schön, wie du es erklärt hast, weil ich höre die Herausforderung, die du meistern musstest, auf der einen Seite natürlich für die Kinder da zu sein und denen den Weg dort zu ermöglichen, aber dich selbst auch nicht zu vergessen und diese Chance zu nutzen, diesen Neuanfang da so ein bisschen anzubahnen. Na, du hast dann in Singapur unter anderem den Circular Economy Club aufgebaut. Mhm. Worum ging es dort?
Als ich das erste Mal von dem Konzept Circular Economy gehört habe, hat mich das total fasziniert. Und auch da habe ich mich näher mit beschäftigt und habe dann festgestellt, das bedeutet so viel mehr als Recycling. Ja, also ich habe mich immer super gefühlt. Unser gelber Sack, toll, wir können unsere Sachen da reinschmeißen. Ja, und dann sind die gut aufgehoben. Aber in Asien ist man halt auch da, wo der ganze Müll landet letztendlich. Mhm. Ja, und dann ist mir tatsächlich die Dimension auch erstmal bewusst geworden, dass wir eigentlich unseren Müll einfach nur dahin verschiffen, ja. Und er landet dort auch irgendwie über alle möglichen Wege. Gerade das Mikroplastik, das sich zersetzt, halt in unseren Flüssen, in unserem Grundwasser, letztendlich irgendwie in unserem Trinkwasser. Und mir wurde die Dimension dieses Problems zum einen extrem bewusst. Und zum anderen fand ich dann diesen größeren Gedanken der Kreislaufwirtschaft für mich super bereichernd, weil als ich für mich einmal verstanden habe, Moment mal, wir müssen einfach überlegen, wie können wir Dinge im Kreislauf halten, ja, da hat sich für mich tatsächlich mein Handeln geändert. Ja, das war dann auch nicht mehr so hinterzufragen, was muss ich denn machen, sondern das war so einmal ein Umdenken, einmal eine richtungsweisende Entscheidung und seitdem denke ich bei vielen einfach drüber nach, was ist denn das Ende des Produkts oder ich fange schon vorher an zu überlegen, brauche ich das überhaupt, ja? Brauche ich dieses Kleidungsstück jetzt überhaupt, ja? Oder was sind tatsächlich die aus was ist was produziert, ja? Ich habe zum Beispiel auch ein Fairphone jetzt, ja, weil man das eben auch gut auseinanderbauen kann. Also einfach auch da dieses ganzheitliche Denken eigentlich wieder, ja.
Und es fängt schon bei der Kaufentscheidung an.
Total, genau. Und eigentlich schon beim Design der Produkte, aber es ist wirklich so einfach dieses in Kreislaufen Denken. Und das kann man auf ganz viele Lebensbereiche eigentlich auch anwenden.
Ja, das finde ich total spannend, dass das da schon so losgegangen ist in Singapur. Du hast dann schon 2018 angefangen, Climate Conversations oder Klimagespräche zu führen, sowohl im privaten Umfeld als auch öffentlich. Wie läuft sowas ab und wer nimmt an solchen Gesprächen teil oder hat teilgenommen? Mhm. Liegt das schon ein bisschen zurück?
Was mich total, also Climate Conversations, das war auch eine Non-Profit-Initiative in Singapur. Und was mich da total fasziniert hat, dass wir eben im kleinen Kreis gesprochen haben. Das war, muss man sich vorstellen, wie eine Tupper-Party. Ja, die Idee war einfach mit 10 Leuten, 12 Leuten zusammenzukommen, damit eben das Thema Klima persönlich werden kann. Und es waren eben gar nicht so viele Fakten da, sondern wir haben viel drüber gesprochen, eben auch, was bedeutet es eigentlich, wie kann man es lösen, aber eben im kleinen Kreis, so dass es jeder auch irgendwie den Bezug dazu herstellen konnte. Und das war für mich tatsächlich auch damals so mein Auslöser, dass ich verstanden habe, Moment mal, die Klimakrise hat auch was mit mir zu tun. Mhm. Und wir haben das eben zum einen im Freundeskreis gemacht, also dass man tatsächlich seine Freunde eingeladen hat, aber eben auch mit Unternehmen, damit eine Abteilung oder auch abteilungsübergreifend und da natürlich auch verbunden, was kann denn dann das Unternehmen auch tun, ja, weil immer eben auch eine Handlungsoption dabei ist, also was kann man tatsächlich auch bewirken, aber auch öffentlich, und das hat mir auch total gut gefallen, mit der breiten Singapurer Bevölkerung, die ja auch eben sehr divers ist, sehr multikulturell, wo eben gerade da auch sehr viele unterschiedliche Perspektiven einfließen können auf dieses Thema. Mhm. Was dann sehr bereichernd ist, gerade auch im Hinblick auf Klimagerechtigkeitsfragen und ja. Auch wie gehen andere damit um, ja? Also man fühlt sich einfach weniger allein, wenn man in Austausch kommt und stellt auch fest, dass man oft gleiche Werte hat, mhm. ja? Und das verbindet und das nimmt dann diesem Thema auf so eine Polarisierung.
Ja. Ja, das ist spannend. Internationale Kulturen oder verschiedene Kulturen, mhm. aber trotzdem gleiche Werte und eine gleiche Basis zu finden.
Ja.
Das ist eine schöne Gesprächsgrundlage.
Total. Ja.
Das finde ich auch. Und du bist dann bei dem Thema geblieben. Du bist bis heute natürlich sehr engagiert in diesem Thema. Ich war jetzt kürzlich mal zu Gast bei mhm. dem Oberhachinger Klimadialog und fand auch, dass es ein Abend war, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, dass das Thema Klima in meiner Wahrnehmung vor Corona schon eine recht positive Aufmerksamkeit erfahren hat. Über Corona konnte der Planet ein bisschen aufatmen und heute, auch wieder meine Wahrnehmung, haben sich die Prioritäten sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft etwas verschoben. Nimmst du das auch so wahr?
Auf jeden Fall, ja, das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr. Vor Corona kann man sich ja auch noch erinnern, auch die großen Demonstrationen waren einfach viel mehr Menschen da. Mhm. Aber es hat sich natürlich auch auf der großen Ebene, das Paris Agreement gab es, man hat sich gemeinsam in der Weltgemeinschaft geeinigt, das 1,5-Grad-Ziel zu versuchen zu erreichen.
Das war so eine positive Aufbruchstimmung von ein paar Jahren, ne?
Ja. Es gab auch seitens der EU viel Gesetzgebung, die das dann befürwortet hat. Und jetzt glaube ich, also wenn wir die Antwort drauf hätten, warum ist das so, ja, dann wären wir vielleicht schon ein ganzes Stück weiter. Aber ich glaube, es ist auch ganz viel, dass wir alle auch überfordert sind, ja, von dem, was alles so passiert. Es sind so unglaublich viele Themen, die uns beschäftigen, die ja auch wirklich schwierig sind zu verarbeiten und bei denen wir auch lernen müssen, damit irgendwie umzugehen und da auch wirklich wieder Gemeinschaftsgefühle zu finden.
Dann haben wir wieder ein Stück zu gehen. Hat sich einfach ein bisschen was verschoben.
Ne? Ja.
Ihr habt im letzten Klimadialog nochmal ziemlich eindrücklich gezeigt, was passiert, wenn die Erwärmung der Erde voranschreitet und wie ungemütlich das dann für uns alle wird. Und ungemütlich ist jetzt noch ein sehr positives Wort. Ich habe gelernt, dass die Simulationen, die wir anstellen können, die Berechnungen überhaupt nur bis zu einer Erwärmung von etwas über 3 bis 4 Grad gehen. Und dann ist aber ein großer Teil der Erde praktisch schon nicht mehr bewohnbar. Mhm. So, jetzt kämpfen wir schon mit dem 1,5-Grad-Ziel, was wir, wie ich neulich gehört habe, offensichtlich schon überschritten haben. Und wir merken ja, wir sind jetzt schon sehr gefordert bis zu überfordert, mit diesen Naturgewalten zurechtzukommen. Warum gelingt es uns dennoch, diese drohende Gefahr halbwegs erfolgreich zu verdrängen? Ist es noch nicht akut genug? Trifft es uns noch nicht persönlich genug? Warum schaffen wir das immer noch? Obwohl es eigentlich offensichtlich ist.
Ja, das treibt mich natürlich auch sehr um. Also ich glaube, ein großer Punkt ist natürlich, dass Veränderung irgendwie immer schwierig ist. Ja, also Veränderung ist immer eine Herausforderung. Zum anderen ist das Thema natürlich schon, so wie du sagst, auch total angstmachend. Ja, und gerade in unserer Gesellschaft, wir sind ja auch so beansprucht mit vielen unseren Alltagsthemen, ja? Also wir sind ja so in einem Hamsterrad oft, ja? Und ich glaube, da verdrängt man natürlich wahnsinnig gern das, was Angst macht, ja?
Mhm.
Und schaut halt, dass man sich auf das konzentriert, was irgendwie Freude macht, ja? Und
was beherrschbar ist.
Was beherrschbar ist, genau, was kontrollierbar ist. Und ja, deswegen ist die Verlockung natürlich groß, nicht hinzuschauen.
Ja. Kann man das mit irgendwas vergleichen vielleicht? Gibt es da irgendwie etwas, wo man den Zustand der Erde mit vergleichen könnte?
Ja, also was mir da so ins Auge springt, ist eben tatsächlich auch die Gradzahl, die du genannt hast, ja.
Mhm.
Und ich finde, da liegt zum einen was Beruhigendes und was Unberuhigendes drin. Ich vergleiche es mal ganz gerne auch mit dem Fieberthermometer, ja, also für uns auch persönlich, mhm. ja. Und ich finde es auch super faszinierend, dass dieser ganze große Erdball eigentlich auf Temperaturschwankungen von 1 bis 4 Grad genauso reagiert wie wir als Mensch, ja. Also wenn wir uns eben dieses Grade, stehen wir bei 1,5 Grad Erderhöhung anschauen, das wäre dann praktisch übersetzt auf ein Fieber beim Menschen ungefähr bei 38,8 Grad.
Ja.
Da wäre natürlich für jeden von uns klar, da müssen wir jetzt was
wir
tun. Da
was
würden
machen.
Wir
ja.
für unsere Kinder Wadenwickel besorgen und so und würden gucken, dass das Fieber runtergeht. Es heißt aber auch, da stehen wir jetzt gerade, wir können noch was machen.
Mhm.
Ja,
mhm.
Wenn die Temperaturen halt hochgehen zu 3 bis 4 Grad und wir haben Fieber von 41 Grad, dann wissen wir alle, das wird überlebensbedrohlich. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und ich bin da super zuversichtlich, dass wir das gemeinschaftlich auch hinkriegen können.
Ja, das ist ein guter Vergleich,
mhm.
weil Fieber hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt und
ja.
wie unangenehm das wird
ja.
und wie bedrohlicher das auch wird, je höher das steigt, das ist eigentlich
ja.
ein Vergleich, der einem zeigen sollte, da müssen wir jetzt tatsächlich etwas tun.
Und der vielleicht auch mal greifbarer macht einfach, ne?
Ja,
weil es
absolut.
So persönlicher dann
absolut.
Dadurch auch wird.
Ja, absolut. Jetzt ist es aber ja leider so, zumindest ist das etwas, was ich häufig lese oder höre, so eine Art Haltungsfrage, solange die großen Nationen, / Emittenten dieser Welt wie China oder USA nicht vorangehen in Sachen Klimaschutz, werden unsere Initiativen, jetzt würde ich hier in die Luft Anführungszeichen setzen, würden unsere Initiativen nichts bringen oder auch zu klein oder zu unbedeutend sein. Warum gelingt es uns nur so schwer, uns zu emanzipieren und eine Vorreiterrolle zumindest zu versuchen?
Ja, genau. Man zeigt natürlich immer ganz gerne erstmal mit dem Finger auf andere. Ja, weil das hilft einem halt natürlich selber eben, sich nicht auf die Veränderungen einlassen zu müssen. Bezüglich China, das ist auch immer eine sehr spannende Frage, weil letztendlich ist der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasemissionen in China genauso groß wie unserer. Und wenn man das einfach auf die einzelne Person runterbricht, dann stehen wir eben da mindestens genauso in der Verantwortung wie China. Und ja, die sind groß, aber wir als Deutschland haben natürlich auch, wir sind eine der größten Wirtschaftsmächte, wir haben kumuliert große CO2-Emissionen und wir sind definitiv auch Vorreiterrolle. Und das hat mich auch in meiner Zeit in Asien so fasziniert, wie oft man da wirklich auch mit der Bevölkerung gesprochen hat, die sich ganz genau angeschaut haben, was wir hier in Deutschland tun und wie wir es tun. Deswegen glaube ich, dass das hier schon viel Effekt hat, was wir in Deutschland tun, aber eben auch ganz konkret eben lokal als lokale Initiative, weil auch globale Veränderungen resultieren aus genau diesen kleinen einzelnen Bausteinen, alles letztendlich verbunden und mit jeder Initiative trägt man bei, dass sich Veränderungen ergeben darf.
Vielleicht hilft uns in der aktuellen politischen Lage ja auch so ein bisschen die Veränderung. Wir merken ja gerade, wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir unter irgendeinen Schutzschirm kriechen können.
Ja.
Also nicht nur fürs Klima, sondern wir merken es ja jetzt gerade auch in der aktuellen Nachrichtenlage, dass das viele Themen sind, sondern dass wir immer gucken müssen auf kleiner Ebene, auf mittlerer Ebene, also lokal, dann vielleicht in dem Verbund Deutschland, im Verbund Europa, zu schauen, wie wir voranschreiten. Wir können nicht darauf warten, dass uns jemand ans Händchen nimmt und sagt, wie es geht. So kannst du es machen. Machen wir ja privat eigentlich auch nicht. Wir überlegen ja privat auch, was können wir tun und warten nicht, bis uns einer sagt, so müsst es machen.
Und da würde ich tatsächlich jetzt nochmal kurz aufgreifen, Mona, weil das sind wirklich auch zwei Stichpunkte nochmal. Ja, wenn ich hier lokal aktiv werde, gerade in dieser belastenden Situation, ja, dann merke ich auch einfach, dass in die Selbstwirksamkeit kommen kann. Ja, das hilft mir auch einfach, mit den Herausforderungen umzugehen. Und es muss gar nicht unbedingt nur Klima sein. Das kann natürlich auch ein anderes Thema sein. Aber sobald ich selber ins Tun kann und lokal halt auch sehe, ich kann was bewirken, fühlt sich das gleich ganz anders an. Und plus, was ich auch finde, gerade beim Thema Klima, aber auch woanders, Resilienz ist ja auch ein Thema, ja. Wie können wir uns auch schützen? Und da ist es eben auch gut, wenn man sich genau anschaut, dass oft das, was wir gegen den Klimawandel tun, gleichzeitig auch was ist, was unsere Resilienz stärkt. Also gerade auch Gemeinschaft zum Beispiel, ja. Die wird einfach durch gemeinsames Handeln gestärkt und das werden wir auch brauchen, wenn die Zeiten vielleicht schwieriger werden oder wenn wir mit den Herausforderungen umgehen können. Und das finde ich für mich immer so beruhigend, dass wir auch gleichzeitig was für unsere Resilienz tun.
Ja, und die Selbstwirksamkeit, das finde ich auch immer total wichtig, was es für ein gutes Gefühl bedeutet, wenn man wirksam werden kann für sich oder für etwas, was einem wichtig ist. Dann schauen wir doch mal auf das, was hier am Ort passiert. Die Klimawerkstatt hier am Ort ist parteiübergreifend unterwegs. Jetzt hat gerade aktuell in dieser Woche die Politik ein sehr großes Paket auf den Weg gebracht und 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz freigespielt. Hört sich wahnsinnig viel an. Ist es runtergebrochen? Aber wahrscheinlich nicht. Was glaubst du, welches sind die drängendsten Notwendigkeiten, die angegangen werden müssen?
Genau, das ist auch wieder so eine große Zahl. Das ist natürlich jetzt irgendwie, das sind genau die Punkte, die man liest diese Zahlen in der Zeitung, hört es in den Nachrichten und kann es eigentlich selber gar nicht so einordnen. Ja, das sind genau diese Sachen auch, wo ich sage, da ist so eine Distanz da. Ja, man kann sich nicht richtig damit verbinden.
Hört sich an nach Problem gelöst.
Ja. Ich habe jetzt Schätzungen gelesen, dass es eigentlich diese Zahl 100 Milliarden eigentlich pro Jahr bräuchte, um tatsächlich effektiv zu handeln und auch die Ziele einzuhalten. Und nichtsdestotrotz ist natürlich gut, dass jetzt das Thema auch politisch da auch jetzt verankert ist. Von den großen Themen gab es jetzt auch erst diese Woche den Klimabericht und Deutschland hat praktisch die Klimaziele tatsächlich für dieses Jahr eingehalten. Und trotzdem ist ganz klar, dass wir in den Sektoren Verkehr und auch Bau unsere Ziele nicht einhalten können und dass wir da auf jeden Fall ran müssen und Lösungen finden müssen, wie auch diese Sektoren letztendlich auf den Weg der Klimaneutralität gebracht werden können. Und zwar eben auch möglichst schnell, weil das Zeitfenster zu handeln sich eben auch schließt.
Es wird kleiner, ja.
Ja, und auch gerade Landwirtschaft und Ernährung, glaube ich, sind auch ein ganz, ganz großer Hebel, weil es eben auch darum geht, wie können wir die Landwirtschaft so umgestalten, dass unsere Böden erhalten bleiben und letztendlich auch CO2 aufnehmen können. Mhm. Also auch die Moore sind eben große CO2-Speicher. Und das glaube ich auch, dass das für die Zukunft eigentlich ein wichtiges und großes Thema für uns sein wird.
Was zeitnah angegangen werden muss, oder? Was würde denn lokalen Initiativen helfen? Vielleicht kommt ja mit von dem großen Block an Geld auch ein bisschen was bei lokalen Initiativen an. Was würde da helfen?
Also ich glaube, es gibt ja einen Ausspruch vom Eckhard von Hirschhausen, der sagt, wir können die Welt nicht ehrenamtlich retten, wenn wir sie hauptberuflich zerstören. und das lenkt eben aber auch so den Fokus auf das Ehrenamt, ja. Mhm. Und ich glaube, dass zum einen das Ehrenamt gestärkt werden muss. Das sind ja die Initiativen und auch die Wertschätzung dafür, aber zeitgleich, und das meint es mit dem hauptberuflich, den Initiativen auch Raum gegeben werden muss, tatsächlich Veränderungen mitzubewirken. Also jetzt für uns lokal hier würde ich sagen, eben auch Möglichkeiten gegeben werden müssen, die Politik mitzugestalten, das Umfeld hier zu gestalten, ja. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, diese Wertschätzung auch zu den Initiativen zu geben und auch eine Mitgestaltungsmöglichkeit.
Wie ist die Klimawerkstatt denn organisiert? Es gibt ja ganz viele Themen, die ihr schon aufgegriffen und angegangen seid.
Ja.
Nenn doch mal ein paar Stichworte. Was gibt's denn da alles? Wie arbeitet so eine Klimawerkstatt?
Ich würde dazu noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen wollen, wie wir überhaupt entstanden sind. Weil entstanden sind wir tatsächlich dadurch, dass wir eben den Klimadialog, den ich aus Singapur mitgebracht habe und den ich hier mit einer Kollegin, mit einer Freundin, mit der Verena gemeinsam eben auf unsere lokalen Gegebenheiten angepasst habe. Den haben wir dafür genommen, um einfach hier mit unseren Freunden, Freundinnen und Mitbürgern ins Gespräch zu kommen und auch schon in der Hoffnung, dass sich da auch Interessierte finden. Und so war es dann auch. Da hat sich ein kleiner Kreis gefunden, die halt einfach Projekte machen wollen. Und so haben wir jetzt eben aus diesem Kreis verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Und versuchen eben da jetzt eben ganz konkret hier lokal Dinge anzustoßen und auch hier eben grundsätzlich, wie wir hier zusammenleben, zu verändern. Ich meine, große Themen, die wir haben, sind zum einen tatsächlich erneuerbare Energien und Strom. Auch wie wollen wir hier unseren Strom, unsere Energie beziehen? Auch zur Mobilität haben wir ein Thema. Aber wir haben es eben jetzt in verschiedene AGs aufgegliedert. Und was uns da aber auch wichtig ist von Anfang an, dass wir nicht nur ins Tun kommen, sondern dass wir auch immer schauen, mit welcher Haltung machen wir das. Ja, also und da ist uns besonders wichtig, dass wir eben nicht ins Polarisieren kommen, dass wir miteinander kommen, dass wir in Zuhören kommen, dass wir eben ja einfach schauen, wie können wir hier eigentlich Kräfte bündeln und eher verbinden und nicht spalten.
Das ist eine schöne Initiative. Ja, und da hat sich jetzt so einiges herausgebildet, ne? Ihr habt eine feste Präsenz an den Ortsfesten mit der Initiative. Ihr unterstützt Garagenflohmärkte. Ja. Ihr habt ein Repair-Café organisiert. Ihr unterstützt die Kleidertauschparty. Da hat mir kürzlich ja auch in dem Café, wo wir hier gerade zusammensitzen, hat eine Initiative stattgefunden, eine Kleidertauschparty. Das war ein ganz wunderbarer Abend, der ganz erfolgreich sich jetzt entwickelt hat, ne? Von der ersten Kleidertauschparty bis jetzt hat sich schon richtig was bewegt. Also es geht auch im Kleinen voran.
Und das ist auch nochmal ein guter Punkt. Wir gucken auch, dass wir eben Interessierte hier bündeln. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich auch an uns wenden und wir können einfach schauen, dass wir da eine Idee einfach mehr Auftrieb geben, mehr Aufschub, dass da was werden kann. Und gerade auch bei der Kleidertauschparty, das ist auch einfach eine unserer Klimawerkstatt. Kolleginnen, die sich einfach dem Thema jetzt angenommen hat und das eben für sich dann auch organisiert und auf dem Weg eben lernt man einfach auch ganz viel dazu.
Und den Kleidertausch gibt es ja nicht nur hier, sondern damit geht ihr auch an die Schulen.
Ja, zumindest hat sich das parallel entwickelt. Wir hatten tatsächlich auch beim Gymnasium, als sie den ersten Kleidertausch gemacht haben, mit unterstützt, haben auch einen kleinen Impulsvortrag gehalten und haben das Thema mit begleitet. Und das ist schön, wenn das sich natürlich eben auch generationsübergreifend hier etabliert und zur Routine wird. Und so kann sich eben ein Thema auch einfach verfestigen und mehr Fuß greifen.
Wie hat sich denn in deiner Wahrnehmung so ein Klimadialog, wie unterscheidet sich das hier in Bayern von einem Dialog, der in Singapur geführt wird?
Ja, das Spannende war natürlich in Singapur, das ist ja eben leben ja viele sehr multinational dort und ich kann mich erinnern auch an einen Dialog, wo auch einige Inder mit dabei waren und die fanden das auch sehr, sehr spannend, die Diskussion, und haben aber auch gesagt, ja, wir sind schon bereit, auch mitzuwirken und uns auch zu ändern und auch an der Veränderung mitzuwirken, aber wir erwarten auch von den westlichen Ländern, dass sie natürlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Und mich hat das damals sehr bewegt und ich denke auch tatsächlich, dass es für uns auch wahnsinnig wichtig ist, da einen gemeinschaftlichen Weg zu gehen. Und da geht's jetzt in die Weltpolitik rein, aber es gibt halt nicht nur die Entwicklungsländer, sondern auch wir als Industrienationen müssen uns ganz klar bei diesem Thema bewegen. Und ich glaube, da haben wir dann ein gemeinsames Endpunkt, nämlich die Klimaneutralität. Und wir haben ja einfach die Möglichkeit, weil wir hohe Emissionen haben, haben wir auch einfach die Möglichkeit, da viel dazu beizutragen.
Ja, absolut. Jetzt kommen wir wieder zu diesem kulturenübergreifenden Austausch. Und ich fand es vorhin auch interessant, was du gesagt hast, dass auch auf uns als vergleichsweise kleines Deutschland international durchaus sehr kritisch geschaut wird oder dass man durchaus mitbekommt, was wir hier machen oder was wir eben auch nicht machen.
Ja.
Also nicht nur von wir Kleinen schauen auf die Großen, sondern tatsächlich auch der umgekehrte Buch.
Und oft auch gar nicht kritisch, sondern eigentlich voller Begeisterung, was wir hier schaffen. Also ich war eher überrascht, dass wir schon gerade mit diesen Bewegungen zu mehr Nachhaltigkeit, zu klimabewusstem Handeln eigentlich sehr positiv wahrgenommen werden. Und auch wirklich da Zugmotor sein können.
Ja, da wollen wir jetzt noch mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir als Einzelne tun können. Also wir werden natürlich als richtige Einzelperson die Welt nicht retten können, aber natürlich ist alles, was wir tun oder auch alles, was wir nicht tun, hat eine Wirkung auf mich und auf andere. Als ich diesen Podcast vorbereitet habe, bin ich unter anderem auf einen anderen coolen Podcast gestoßen. Ich glaube, der heißt Deutschland 3000. Und da war Professor Maja Göpel zu Gast, eine Transformationsforscherin, Regierungsberaterin und Buchautorin. Und sie hat gesagt, die größten Hebel, also die größten Einflussfaktoren, sind die 7F. Siebenmal der Buchstabe F. Nämlich Fliegen, Fleisch, Fummel, Finanzen, Fläche, Flagge zeigen und Funken. Das fand ich eine sehr erfrischende Sicht auf das ganze Thema und auf die Dinge. Und die hat für mich, oder diese Sicht hat es für mich auch so ein bisschen heruntergebrochen. Und diese 7-mal Buchstabe F würde ich ganz gerne mit dir mal kurz durchsprechen. Wir können mit dem letzten Punkt eigentlich mal anfangen, nämlich das Thema Funken. Mhm. Da steht für mich dafür, über das Thema zu sprechen. Und da können wir beide, glaube ich, einen Haken dran machen. Du mit dem Klimadialog und ich oder wir beide gemeinsam mit dem heutigen Podcast. Also an das Wort Funken kommt schon mal ein Haken dran. Und dann machen wir die anderen 6 doch nochmal durch. Wobei der erste Punkt Fliegen, hätte ich gesagt, das ist jetzt mal relativ klar, was das bedeutet und verursacht. Und da muss wahrscheinlich jeder seine eigenen Entscheidungen treffen, wie oft das Flugzeug als Verkehrsmittel eingesetzt wird. Aber dann machen wir mal weiter mit dem Thema Fleisch. Das ist ein unfassbar großer Hebel, den man, finde ich, manchmal gar nicht so als erste oder zweite Stelle präsent hat. Da habt ihr aber auch im Bereich eurer Mitmach-Uni zum Thema gesunde Ernährung schon ganz viel aufgegriffen.
Ja, wir hatten tatsächlich ein Projekt mit der VHS in Oberhaching, die Mitmach-Uni. Und was mir daran total gut gefällt, das ging es auch der VHS darum, dass wir eben nicht nur frontal Vorträge halten, sondern dass wir eben gemeinsam mit unseren Teilnehmern überlegen, wie kann man denn ins Handeln kommen und welche Projekte kann man vor allem auch anstoßen. Und ein großes Thema war da eben die Planetary Health, also wie kann man sich gesund ernähren für uns und für den Planeten. Und wir sind da gerade tatsächlich auch dabei, ein kleines Kochbuch zu erstellen, wo wir praktisch aus eigenen Erfahrungen möglichst pragmatische Rezepte zusammenstellen wollen und eben uns tatsächlich auch an dieses Thema weniger Fleisch ranwagen wollen. Und wichtig ist uns aber eben auch, und auch die Planetary Health da jetzt sagt, es muss nicht ganz drauf verzichtet werden, ja, aber eben einfach bewusster damit umgegangen werden. Und wenn wir uns überlegen, früher gab es auch den Sonntagsbraten und da haben wir uns alle wohl damit gefühlt.
Und, aus einem anderen Hintergrund,
Genau, aus einem anderen Hintergrund. Aber das geht, ja. Und wenn uns ja auch gerade Fleisch, auch gesundheitlich, wenn man sich von der gesundheitlichen Warte das anschaut, finde ich, ist das ein ganz tolles Thema, wo man eben auch sieht, dass was für uns gesund ist, ist auch für den Planeten gesund. Und es gibt genügend Untersuchungen, die sagen, auch rotes Fleisch zu viel ist auch für uns nicht gut. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn man das ganzheitlicher betrachtet und eben weniger dogmatisch, wie ich fühle mich, ich habe hier ein Verbot oder ich darf was nicht, sondern wenn man das wirklich mit sich verbindet, was bedeutet es eigentlich, ja, dann glaube ich eigentlich, dass wir da sehr gut auf den Konsens kommen können, ja.
Na, Verbot und Verzicht sind ja oft nicht die Treiber, wie man eine gute Veränderung nachhaltig umsetzen kann. Ja. Das verliert man dann oft ja die Lust.
Genau. Ne?
Genau. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingswort in der Reihe, zu Fummel.
Ja, das ist wirklich lustig ausgedrückt.
Also wie gesagt, wir haben hier am vergangenen Donnerstag hier in dem Café an einer Kleidertauschparty teilgenommen, die wirklich immer beliebter wurde. Und das zeigt mir auch, dass sich da schon ein Stück weit Bewusstseinsveränderung etabliert hat.
Ja.
Es waren junge Mädels da. Also es waren hauptsächlich Mädels, glaube ich.
Es durften nur Mädels, glaube ich, ja.
Okay, das stand irgendwo. Genau, es war jung und mittelalt.
Wir zählen uns zu den Mädels,
Wir zählen uns zu den Mädels, genau. Aber es war wirklich, also das zeigt es ja auch, das Thema ist umspannend interessant.
Ja.
Ne? Also weder nur für die ganz junge Generation, auch nicht für die ältere Generation. Natürlich betrifft es alle und wir können auch mit so etwas alle ansprechen. Richtig?
Ja, und es macht ja dann auch Spaß. Es ist einfach ein schöner Abend, wo man zusammenkommt, ja, wo man einfach eine gute Zeit zusammen hat. Also das ist uns eben auch wichtig, eben dieses Thema rauszubringen aus dem Verbotsbereich, sondern eben einfach in was reinzubringen. Hey, wir haben ja Lust, eine positive Zukunft zu gestalten. Wie kann die aussehen und die irgendwie erlebbar zu machen?
Mhm.
Und da gehört eben auch rein, dass man eben vielleicht auch Kleider teilt und zwar gar nicht nur aus Klimagesichtspunkten, sondern auch Ressourcen.
Ja.
Einsparung oder Verschmutzung von Flüssen und genau, da kann man einfach bewusster umgehen und letztendlich finde ich das auch sehr spannend, hatte ich auch ein Gespräch eben auf der Kleidertauschparty, was es auch bedeutet, wenn man eben seine Kleider zu Lieblingsstücken macht und was es auch mit einem macht, wenn man sie bewusst trägt.
Mhm.
Ja, und dann ist es nämlich einfach was Schönes und eigentlich was Heilendes und das finde ich das Schöne. Und das erlebbar zu machen, das begeistert mich tatsächlich.
Ja, und ich finde es sehr schön zu sehen, dass gerade, jetzt sprechen wir doch noch einmal über die jüngere Generation, dass das für die selbstverständlich geworden ist oder sogar cool geworden ist, wenn man in die Stadt geht, dann geht man auch in Secondhand-Geschäfte. Das ist ja etwas, was sich neu etabliert oder etabliert hat. Und das finde ich ist eine sehr schöne Entwicklung, dass man das einfach selbstverständlich ansieht, dass man auch diese Geschäfte ansteuert erstmal und sagt, ich guck doch mal, was schon im Kreislauf drin ist und ob ich mich daraus bedienen kann und als etwas ganz Neues.
Und du hast aber da auch den Generationenübergreifende gerade angesprochen, dass wir auf der Kleidertauschparty halt wirklich auch die Töchter und die Mütter da waren. Und das ist für mich auch wirklich wieder was, wo ich sage, ja, das muss auch so sein, weil nur so können wir die jüngere Generation ermächtigen, auch das zu tun und nicht, also dieses Gemeinsame und nicht, also wir müssen es auch irgendwie nicht vorleben, aber zumindest mitmachen und dabei sein. Ich glaube, das hilft auch der jüngeren Generation, das Gefühl zu haben, nicht alleingelassen zu sein mit dem Thema.
Ich glaube noch ergänzend, die jüngere Generation, da haben wir das nicht ermöglicht, die hat das selbst ermöglicht. Ich habe das Gefühl, die haben den Trend für sich selbst gesetzt und gefunden. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass das ein Trend ist. Das ist ja wie das Trendkleidungsstück des Trendkleidungsstück der Saison. Ne? Ja. Das ist dann cool. Und jetzt ist so etwas als Haltung oder so etwas als Herangehensweise cool geworden. Und ich habe das Gefühl, das kommt von der Teenager oder von der Gen Z, der Gen Alpha mittlerweile selbst. Und das finde ich total klasse. Ja. Das finde ich gut und wäre schön, wenn wir das in mehrere Aspekte einbringen könnten. So, ein weiteres F, die Finanzen. Mhm. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Magst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wo da unsere Hebel sind?
Ja, total gern. Und da möchte ich auch den Handabdruck ein bisschen mit ins Spiel bringen. Nämlich weg von diesem, ich allein muss es schaffen. Ja, gerade die Finanzen bieten da einen guten Hebel. Ich kann mich praktisch entscheiden für eine nachhaltige Bank und ich treffe die Entscheidung einmal. Ich mache mir Gedanken drüber, für welche Bank möchte ich mich da entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden, lege mein Konto da an und dann arbeitet es praktisch für mich selbst. Ich muss gar nichts mehr tun. Und das, finde ich, sind Handlungsmöglichkeiten, die uns alle gut unterstützen, nachhaltig zu werden. Und gerade die Banken, also können das Geld eben auch statt in fossile Energieträger einfach in zukunftsweisende Projekte stecken. Mhm. Und das tut einfach gut. Und jedes Mal, wenn man dann das Bankkonto anschaut, freut man sich, ohne was dafür tun zu müssen, weil man eben einmal diese Entscheidung getroffen hat.
Und schaust du dir das dann regelmäßig an, was im Hintergrund passiert? Oder machen diese Banken wahrscheinlich auch aus Eigeninteresse, oder?
Ja.
Veröffentlichen die regelmäßig, was für Initiativen sie stützen, wo man ja auch wieder neue Impulse und Ideen bekommt, ne?
Das finde ich jetzt eine total schöne Frage. Also ich habe tatsächlich mein Konto bei der GLS-Bank und man bekommt dann eben mindestens einmal jährlich die Einladung zur Jahreshauptversammlung oder zur Jahresversammlung. Hauptversammlung, glaube ich, heißt es dann gar nicht. Und ja, die legen von sich aus großen Wert, eben zu informieren, was sie tun. Ja, also da ist auch die Transparenz eigentlich schon eingebaut. Und man bekommt dann eben über die Einladung auch schon Informationen, was passiert und so. Und genau, das finde ich auch den guten Gedanken. Man hat einfach eine andere Verbindung zu dem, was passiert. Mhm. Und das macht es auch wiederum einfacher, ins Handeln zu kommen.
Ja, ja, regt ein bisschen zum Denken an, weil gerade so Basiskonto legt man ja irgendwie traditionell einmal fest. Das macht man ja nicht so oft im Leben. Das macht man ja irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das ist ja etwas, spätestens wenn das Gehalt da drauf läuft, das ist ja etwas, das bleibt.
Ja. Ja.
Also wenn man das dann einmal mal aufsetzt mit dem Hintergedanken, hat man auch schon wieder was getan. Sprechen wir nochmal über Fläche. Das hast du vorhin schon erwähnt. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wie viel oder wie wenig brauchen wir wirklich zum Auskommen? Ist ja auch, also beginnt mit Fläche, aber ist ja eigentlich auch viel mehr. Da habe ich sofort an einen meiner Podcast-Gäste gedacht, nämlich die Lotta, die mit ihrem Esel über die Alpen gewandert ist, die für mich ein Wahnsinnsbeispiel für Genügsamkeit ist. Also bei der Fläche mal angefangen, weil sie war einfach im Zelt in der Natur unterwegs, aber die das einfach auch weiterlebt und weitertreibt und für sich einfach versucht herauszufinden, mit wie wenig geht es denn eigentlich? Wie siehst du das, Thema Fläche?
Fläche und auch das, was du meintest, ja, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben? Ja, und ich finde natürlich solche Geschichten, wie du sie gerade erzählt hast, auch immer unglaublich faszinierend. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin selbst noch oft genug im Hamsterrad und hinterfrage, was brauchen wir da eigentlich? Also auch, wir haben ja auch man hat seine Wohnung, sind so viele Sachen eigentlich, die man auch hat. Auch Kinderspielzeug, wenn ich mich noch erinnere, was sich da angehäuft hat.
Ja.
Und eigentlich war es eher eine Belastung.
Mhm.
Und da sehe ich dann dieses weniger ist mehr oft sogar eine Erleichterung und einen Mehrwert. Und für mich ist es dann eben gar nicht der Verzicht, sondern tatsächlich dieses, es ist weniger belastend, es ist weniger stressig. Genau, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Und was Fläche anbelangt, auch da, weniger Besitz ist eben auch oft weniger Belastung und weniger Energie. Und das sind spannende Entwicklungen, die sich da ergeben.
Tiny Houses sind
Tiny
total
Houses, ja.
Sind total hip, habe ich das Gefühl.
Die sind total
andauernd.
Und die sind auch cool und ich liebe sie. Und trotzdem muss man auch da natürlich überlegen, wenn man lauter Tiny Houses baut, braucht es dann letztendlich auch wieder viel Fläche.
Ja.
Ja, auch das ist schon zu hinterfragen, ob es dann nicht eben doch interessanterweise ein Hochhaus ist oder ein höheres Haus mit mehreren Wohneinheiten, weil es einfach weniger versiegelte Fläche bedeutet.
Mhm.
Ja? Also wir haben in der Mitmach-Uni dann auch tatsächlich über Tiny Apartments gesprochen, die das auch abbilden. Ja, und wo es auch super kreative Lösungen gibt. Wie kann ich denn sowas gestalten, was auch wirklich schön ist? Also es macht auch, also uns hat es wahnsinnig viel Freude bereitet. Wie kann man kreativ kleine Räume gestalten?
Ja.
Aber es ist eben nicht gar nicht unbedingt nur das Tiny House, sondern eben überhaupt dieses Denken.
Es ist Tiny. Eine Spielwiese ist ja auch wieder, es eröffnet sich dann wieder Möglichkeiten.
Genau.
Ne? Das ist ja dann auch wieder eine Spielwiese, nenne ich jetzt auch mal wieder so ein Anführungszeichen, für Designer, für Architekten, für Interieurberater, die das dann auch schön machen können, ohne dass es sich jetzt nach Einschränkung anfühlt.
Genau.
Ne? Ja. Sondern dass einfach das dann genauso passend ist für das, was ich eigentlich brauche in der Lebenssituation, in der ich mich gerade befinde.
Also wir sind voll in so einen Kreativitätsfluss gekommen. Also wie gesagt, das hat wirklich einfach Spaß gemacht, so wie du es auch beschrieben hast. Ne? Designen, Gestalten und so.
Ja. Ja, das ist toll. Dann sprechen wir doch nochmal über Flagge zeigen, ein weiteres F. Wie kann es uns gelingen, dem Thema die Aufmerksamkeit zu geben, die es benötigt, ohne zu verschrecken und ohne auch zu idealistisch oder sogar dogmatisch daherzukommen? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil das Flagge zeigen alleine, glaube ich, reicht nicht.
Also ich meine, das treibt natürlich viele Klimaaktive und Umweltaktive seit Jahren um, ja. Und leider haben wir da, glaube ich, noch nicht die endgültige Lösung gefunden. Wie wir es für uns hier versuchen zu lösen, ist es halt immer wieder auch mit positiven Dingen zu verknüpfen. Ja, es eben nicht mit du musst, man darf nicht zu verknüpfen, sondern eben als eigentlich erlebbar zu machen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, ja, wie die Kleidertauschparty, dass es eben irgendwie was Lebendiges ist, was Schönes, wo man gern mit dabei ist. Und auch sich Fehler zugestehen. Das ist wirklich ein Lernfeld. Wir müssen das alle lernen. Keiner von uns ist da perfekt. Ja, im Zweifel zählt der nächste kleine Schritt. Wie sich zu fragen, was ist der nächste kleine Schritt, den ich gehen möchte? Und bei diesem Schritt einfach zu lernen, zu erforschen, zu erkunden, das möglichst gemeinsam zu machen. Ich glaube, das ist so der Weg, den wir gehen sollten. Und zwar auch mit ganz viel Verständnis füreinander, ja, dass es mal nicht so klappt.
Ja.
Weil es eben eine Herausforderung für uns alle ist. Ja, und nur wenn wir da uns gegenseitig unterstützen und auch verzeihen, glaube ich, können wir da eigentlich einen guten...
Wenn man es in Prozenten ausdrücken würde, in 100% in einer Sache unterwegs, sondern wir versuchen ja in allen Bereichen vieles unter einen Hut zu bringen oder in vielen Dingen gleichzeitig gut zu sein. Und natürlich gelingt uns das manchmal ganz gut und manchmal eben nicht so gut.
Ja.
So. Und genauso ist es ja bei dem Thema eigentlich auch. Und darum fand ich diese 7F so gut, weil die haben es so ein bisschen runtergebrochen. Und wenn man in jedem dieser einzelnen Buchstaben versucht, ein bisschen was zu machen und ein bisschen besser zu werden, dann kann man ja einen Hebel ansetzen oder dann hat man ja was gemacht.
Und mit diesen kleinen Schritten, man tut einen, man lernt drüber und auf einmal wird dieses Thema, wie kann ich eigentlich gut Zukunft gestalten, zu einem total spannenden Erlebnis Bericht, zu einer Erlebnisgeschichte, weil sich so viele verschiedene Aspekte ergeben, und so viel miteinander und zwar dann positiv, dass es dann einfach Freude macht, die Schritte zu gehen.
Ja. Ja, absolut. Ich finde auch, wir müssen weg aus dieser, wir haben jetzt eigentlich alle so ein kollektives schlechtes Gewissen und machen dann eher nichts, weil wir haben ja eh schon so ein schlechtes Gewissen, sondern die Dinge positiv zu verknüpfen. Und für mich ist ganz klar dieses Trendsetting bei den Jugendlichen mit dem Thema Secondhand, was wir angesprochen haben. Aber ich habe gerade gestern Abend einem Gespräch zugehört im Restaurant und da ging es um eine geplante Reise von München nach Wien. Und es herrschte mehr oder weniger ein Konsens darüber, dass man diese Reise nicht mit dem Flugzeug macht. So, weil es ja auch anders geht. Und das fand ich auch, war schon etwas total Positives. Und am Ende dieses Gespräches kam tatsächlich raus, dass da eine Fahrgemeinschaft organisiert wurde. Und da habe ich gedacht, da sind wir doch schon ein Schrittchen in die richtige Richtung unterwegs, dass einfach diese Wahrnehmung da ist. Und so lange ist das noch nicht so, glaube ich, ne? Ja. Sondern da war dann schon durchaus, dass das Flugzeug noch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mittel da war.
Total. Und das sind aber auch die Hebel. Wenn in kleinen Gruppen das zum Konsens wird, da, dann wird's cool. Und das ist eben, man braucht eben so einen gewissen Prozentsatz. Wenn da die Leute zustimmen, wenn man die Mehrheit gewonnen hat, ja, dann wird's eigentlich fast zum Selbstläufer.
Ja.
Und dann fühlt man sich auch nicht als Außenseiter. Und dann fällt das natürlich alles viel einfacher.
Es ist diese berühmte kritische Masse, oder?
Genau.
Die angeschoben werden muss, damit sich wirklich etwas bewegen kann. Und dieses Selbstverständnis müssen wir wahrscheinlich immer weiter fördern und immer weiter versuchen auch vorzuleben und auch für uns immer weiter zu verinnerlichen. Ne?
Ja, und da darf man eben auch genau dieses drüber reden nicht unterschätzen, weil das total wichtig ist, weil nur so finden diese Aushandlungs- und Meinungsbildungsprozesse statt. Und das ist eben schon ein total wichtiger Hebel, dass wir lernen, auch über unterschiedliche Perspektiven in einer nicht polarisierenden Art und Weise zu reden, ja, sondern eben mit Verständnis und Wertschätzung füreinander, weil dann können wir eben auch Werte in der Gesellschaft verändern.
So schließen wir doch diesen Punkt sehr schön ab mit dem Thema Funken nochmal.
Ja.
Jetzt nochmal zu dir persönlich, Claudia. Wie gehst du persönlich mit deiner Rolle um? Du bist ja eines der Gesichter hier der lokalen Klimainitiative. Fühlst du einen gewissen Druck, immer ein Vorbild sein zu müssen?
Ja, klar, da setzt man sich auseinander damit, ja. Also oft ist es ja so, dass man dann sagt, du engagierst dich doch fürs Klima, warum machst du dies und jenes, ja. Und da gilt aber das Gleiche, was ich vorhin schon sagte, ja. Also wenn man es dann perfekt macht, dann ist man sehr schnell in der ideologischen Richtung. Und das will natürlich auch keiner. Also man ist oft in dem Dilemma, dass man es gar nicht richtig machen kann.
Mhm.
Und schon allein eben, dass jemand weiß, dass ich mich dafür als für das Thema Klima engagiere, führt schon für viele, glaube ich, zum schlechten Gewissen. Und ja, das beschäftigt mich selber natürlich schon, ja. Also was strahlt man da aus? Und ich versuche aber eben für mich selber da auch einfach mit Nachsicht umzugehen und da immer wieder auch die positiven Aspekte rauszustellen und da ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, wichtig ist, dass da keiner perfekt ist, so wie wir es vorhin schon hatten, sondern dass wir einfach gemeinsam ausprobieren dürfen und schauen können, welchen Weg können wir da gehen.
Also ich finde, du verbreitest eher Inspiration und regst zum Nachdenken an, als idealistisch
das
zu sein.
Genau.
Also mich regt das irgendwie, oder mich inspiriert das eher, meine Handlungen doch nochmal ein bisschen mehr zu hinterfragen und doch nochmal hier und da zu schauen, was ich machen kann. Aber im positiven Sinn.
Ja.
Also vielleicht mehr mit dem, was wir vorhin gesagt haben, Selbstwirksamkeit. Mhm. Es ist gar nicht so wenig, was ich tun kann, was dann in Summe sich wieder positiv auswirken wird. Was lässt dich optimistisch in die Zukunft blicken, dass wir ausgehend von der Basis eine Veränderung erreichen und unsere Lebensgrundlage erhalten können?
Tatsächlich Initiativen wie unsere. Und aber da auch zu wissen und zu sehen, dass die weltweit passieren, überall auf der Welt, gibt es unglaublich viele solcher Initiativen. Und Menschen nehmen eben ihre Lebensumstände in die Hand, wollen mitgestalten und in allen Ländern. Mhm. Und unabhängig davon, welche politische Situation da ist. Klar, wenn da Krieg ist, dann geht's natürlich nicht.
Ja.
Aber in anderen Situationen schon. Und ich habe es auch in Asien erlebt. Das fand ich so faszinierend. Und das war mir vorher nicht bewusst, wie viel da schon passiert.
Ja.
Und das zu wissen, dass es global ist und dass wir hier halt einfach auch unseren Teil tun und dazu beitragen, das gibt mir tatsächlich die Hoffnung und den Optimismus.
Mhm. Und wir können auch im Kleinen starten und loslegen und uns verbünden und verbinden.
Und da
versuchen, das große Rad zu bringen.
Genau. Der Abschlusssatz ist dann vielleicht wirklich, Think global, act local.
Ja. Das sind jetzt schon wunderbare abschließende Worte. Claudia, vielen, vielen Dank. Es war jetzt wieder ein sehr inspirierendes Gespräch. Wir haben uns ja ein paar Mal in Vorbereitung unterhalten und ich habe wieder unglaublich viel mitgenommen. Also vielen, vielen Dank für deine Gedanken zu diesem Thema, dafür, dass du so engagiert bist und so viele Initiativen ergreifst hier am Ort. Ich wünsche dir alles Gute, dass sich dieses zarte Pflänzchen, dass das weiter aufkeimt, dass es weiter wächst, dass es größer wird und dass es eine richtig große Bewegung wird, die uns alle mitnimmt und mitreißt. Also ein vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und weiterhin alles Gute für deine Aktion.
Danke dir, Mona. Und ich gebe dir den Dank sehr gern zurück. Es war ein wirklich ein sehr schönes Gespräch und auch wirklich vielen Dank für die Zeit, die du auch reingesteckt hast.
Sehr, sehr gern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch. Deine Mona Rüssmann.